Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Ich grüße Sie. Wer hätte das gedacht? Die TV-Serie Miss Merkel sorgt in Italien für Furore.
Angel?
Merkel spielt Miss Marple.
Miss Merkel. Das ist eindeutig Schiri. Ihr Mann wurde damit vergiftet. An die Arbeit, Miss Merkel.
Tja, Katharina Thalbach spielt die Altkanzlerin beim Herumschnüffeln in der Uckermark. Warum das jetzt, ein paar Monate nachdem die Serie in Deutschland lief, die Italiener fasziniert, das besprechen wir gleich hier im Kompressor. Willkommen. Roter Blazer, schwarze Hose, Perlenkette, Merkel-Frisur, dazu Katharina Thalbachs tiefblaue Augen und das entsprechende Alter. Nicht wenige Italiener haben da zweimal hingeschaut, als plötzlich die deutsche Altkanzlerin auf dem Bildschirm im Wohnzimmer auftauchte. Die Miniserie Miss Merkel läuft erfolgreich beim Sender Rai Due.
Chi si crede di essere?
Angela Merkel.
Proprio quella, Angela Merkel.
La Merkel gioca a fare Miss Merkel.
Miss Merkel. Come suona bene?
Miss Merkel, morte al castello, questa sera 21:20, Rai 2.
Miss Merkel auf Italienisch, die RTR-Serie, die bei uns im März versendet wurde, läuft jetzt immer freitags zur besten Sendezeit um 21.20 Uhr in Italien und hat in den sozialen Netzwerken großen Zuspruch, aber auch Kritik ausgelöst. Und genaueres wollen wir da von Anna Giordano erfahren, ARD-Korrespondentin in Rom. Hallo.
Hallo.
Ja, Frau Giordano, was ist da los? Warum dieses große Interesse für diese, naja, doch etwas trashige deutsche Serie?
Ja, die Reaktionen in den sozialen Medien, die zeigen, dass viele Italienerinnen und Italiener sehr erstaunt sind über diese Serie. Also sie schreiben da zum Beispiel auf der Plattform X, ehemals Twitter, ist das wirklich wahr oder habe ich eine Halluzination? Oder ein anderer User schreibt, ist das, kann langweilig werden oder ein Meisterwerk, ich muss es mir ansehen. Und ja, viele können es nicht so richtig glauben. Warum das so ist, lässt sich vermuten. Ich denke, es liegt zum einen daran, dass diese bekannte, in Italien auch sehr respektierte Politikerin jetzt in diese total ungewöhnliche Rolle schlüpft und plötzlich eine Kriminalkommissarin wird. Und zum anderen ist es natürlich auch so ein Genre, das in Italien eher unüblich ist. Also entweder gibt es einen Krimi oder es gibt politische Comedy, aber das ist jetzt quasi so eine Vermischung von beidem und das ist, glaube ich, im Auge des italienischen Betrachters sehr komisch.
Also Miss Merkel löst da ihre Fälle in Agatha Christie-Manier, aber ja, Sie haben es angesprochen, auch Politik kommt durchaus vor, satirisch gesehen und auch mit Anspielungen auf den verstorbenen Ex-Regierungschef von Italien, Berlusconi. Also ist das wirklich witzig oder dann eher geschmacklos?
Also es soll wohl schon witzig sein. Das Ganze ist ein bisschen Satire und ein bisschen Krimi. Und politisch würde ich erstmal sagen, ist das Ganze eigentlich nicht gemeint. Aber es gibt dann doch eben immer wieder so Anspielungen und Referenzen, als zum Beispiel eben dieser Mann auf einem Pferd in Ritterrüstung Angela Merkel im Wald begegnet, sagt er: Sie wundern sich sicher, dass ich eine Ritterrüstung trage. Und sie antwortet dann, nein, nach 16 Jahren Politik wundert mich gar nichts mehr. Und als der Ritter dann wegreitet, bemerkt sie, also Angela Merkel, gespielt von Katharina Thalbach, er erinnert mich ein bisschen an einen bekannten italienischen Politiker. So zumindest ist die italienische Synchronübersetzung. Im Deutschen sagt sie, er erinnert mich an Berlusconi. Und diese Szene hat in Italien natürlich auch Aufsehen erregt. Und interessanterweise ist dann dieser Ritter in der Serie auch das Mordopfer. Und da kann man natürlich dann schon wieder überlegen, ob da nicht doch so ein bisschen Politik mit im Spiel ist oder zumindest ob da gewisse Untertöne zumindest politisch sind.
Und da wird dann doch durchaus noch redigiert oder zensiert, könnte man auch sagen, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Italien? Oder wie sieht das aus?
Naja, eben genau, dass eben dieses Wort Berlusconi wird vermieden. Also es heißt eben in der italienischen Übersetzung, er erinnert mich an einen bekannten italienischen Politiker, während es im deutschen Original heißt, er erinnert mich an Berlusconi. Also da wird da schon so ein bisschen, ja, wird schon eben versucht, diese direkte Anspielung zu vermeiden.
Also viele scheinen sich daran ja trotzdem zu freuen, auch wenn es vereinzelt Kritik gibt. Hierzulande sind ja viele Frau Merkel in so einer Art Hassliebe verbunden, auch weil ihre Regierungsbilanz ja eben nicht nur positiv ausfällt. Haben die Italiener da so gesehen ein besonderes Verhältnis zu Merkel?
Ja, ich würde sagen, dass sie hier in Italien doch schon eher eine Respektsperson ist. Also da gab es auch viele Rückmeldungen auch wieder in den sozialen Medien, genau in dem Zusammenhang, dass dann eben gesagt wurde, naja, einst war sie die starke Frau im Zentrum der EU und jetzt ist sie plötzlich Protagonistin in einem Trash-Film. Also das wurde schon auch kritisiert, dass die Merkel da jetzt plötzlich so eine lustige Miss Marple spielen soll, zumal es da Szenen gibt wie Merkel sagt, sie muss mal kurz hinter einen Baum zum Pipi machen oder muss irgendwie sich unterm Bett verstecken mit ihrem Bodyguard. Also das empfinden viele Italienerinnen und Italiener als etwas entwürdigend, aber nicht alle. Also es gibt auch durchaus positive Rezensionen, die sagen, ach, das ist ja total unterhaltsam und wie lustig ist das und ich wünsche mir 1000 Folgen von dieser Serie. Also da sind tatsächlich hier die Leute auch gespalten. Und so ganz einheitlich ist es nicht, aber man merkt eben einfach an diesen Reaktionen, dass die Merkel einfach eine Respektsperson ist und dass sie doch für die Italiener eine bedeutende Rolle gespielt hat.
Sehr spannend, vor allen Dingen also immer wieder neue Einsichten in einem Land, in dem Berlusconi regiert hat, dann tatsächlich, dass es da noch Zurückhaltung gibt, was Politiker angeht und was sie machen. Sehr spannend, Miss Merkel, ein Erfolg in Italien. Morgen läuft dann die zweite Episode und das waren Hintergründe von ARD-Korrespondentin Anna Giordano. Danke Ihnen.
Sehr gerne.
Der Engel mit den Eisaugen, so hatte ja die Boulevardpresse vor knapp 15 Jahren den Mythos der angeblichen Mörderin Amanda Knox erschaffen, eine US-amerikanische Studentin, die in einer italienischen Kleinstadt kaltblütig ihre Mitbewohnerin tötet. Knox regungslose Ausstrahlung im Prozess daraufhin verstärkt diesen Eindruck und vielleicht auch das Plädoyer dann auf schuldig. Jedenfalls weiß man heute, Amanda Knox war unschuldig, ihre Verhaftung und Verurteilung war falsch, doch Amanda Knox wird dieses Image einer Mörderin nicht los. Warum? Das ist eine der Fragen, die der neue Doku-Podcast von Spiegel und der Produktionsfirma Andan aufrollt. Judging Amanda Knox. Und meine Kollegin Caroline Scheer ist Redakteurin für Digitales Audio und sieht diesen Fall als Mutter aller True Crimes. Hallo Caroline, warum diese Mutter der True Crimes?
Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es schon sagenhaft, wie genau ich mich an diesen Fall erinnern kann. Ja, an die Fotos von Knox vor Gericht. Und auch, weil man vielleicht diesen Fall damals so live auf Facebook und auf Twitter mal mitverfolgt hat, diese geleakten Akten, die Fotos, die mediale Zuspitzung, weil diese Fallhöhe dadurch eben auch brisant ist. Und ich gebe zu, also für mich war damals völlig klar, Knox ist schuldig und sie hatte gestanden, sie hatte sich so auffällig in Anführungszeichen verhalten am Tatort und vor Gericht und irgendwie war damals diese Verurteilung im Gericht, die mediale und die persönliche, so identisch und das gibt es ja bei wenig Fällen. Und dass jetzt eben so erzählt wird, warum Gerichte und Öffentlichkeit dabei aber zu einem falschen Schluss gekommen sind, das ist dann schon der Stoff, glaube ich, aus dem gute True Crimes gemacht sind. Und wenn man dann selbst noch versteht, ich bin hier auch Teil der Geschichte, dann wird es spannend.
Also Judging Amanda Knox will genau davon erzählen, also von der gesellschaftlichen Vorverurteilung und dann auch der echten Verurteilung. Also wie versucht das Team, den Fall zu erzählen, aufzurollen?
Na, diese Geschichte, die beruht eben auf Recherchen der Spiegelreporterin Alexandra Berlin und die ist eben in die USA geflogen, hat Knox selbst getroffen und auch deren Familie in Deutschland.
Ich dachte, als ich nach Seattle geflogen bin, um sie zu treffen, dass ich jemanden treffe, der kalt ist und manipulativ und berechnend, so wie sie eben in den Medien dargestellt wurde. Und dann habe ich sie getroffen und sie hat mir die Tür aufgemacht und ich habe sie nicht erkannt. Sie ist einfach nicht der Mensch, der in den Medien dargestellt wurde. Und das habe ich erst verstanden, als ich sie getroffen habe.
Genau. Und als sie mir das erzählte, die Alexandra Berlin, da habe ich gedacht, ja genau, das ist wirklich der überraschendste Moment in dieser ersten Folge, dass man als Hörerin da plötzlich auf so eine lachende, sympathische Frau trifft, die überhaupt nichts mit diesem Image zu tun hat. Und mit Host Keschrau Beros ist dann Alexandra Berlin natürlich auch nach Perugia gefahren, also diese italienische Stadt, an der dieses Verbrechen an Meredith Kircher stattgefunden hat. Und dann wird eben, ich glaube, recht klassisch für True Crime-Formaten natürlich aus Akten zitiert, der Staatsanwalt so als Antagonist besucht. Und in den ersten Folgen, da sieht man eben dieser Crime-Case, der wird aufgerollt, der wird abgesteckt. Man sieht dann auch so diese ganze Schlampigkeit der Ermittlungen, die aufgebohrt wird. Es werden so externe Experten vernommen, die sich nochmal mit diesem Geständnis von Knox und der Glaubwürdigkeit Glaubwürdigkeit beschäftigen. Und natürlich gibt es dann auch immer wieder so einen Verweis auf das, was man nicht weiß, also schweigsame Ermittler von damals, auch heute. Mhm. Und man lernt dann eben auch, wer spielte eine Rolle in dem Fall, wie kam es zum Geständnis. Und auch, das fand ich spannend, wer war denn diese Amanda Knox vor dieser Nacht 2017? Also ich würde sagen, so ein sehr langer Prolog, bevor dann eben diese ganz große mediale Bespielung des Falls so richtig seziert wird.
Judging Amanda Knox, dieser Titel gibt ja schon so eine Idee, ja, also man verurteilt sie, aber wie verändert sich dann die eigene Wahrnehmung zu dieser True Crime Geschichte beim Hören?
Es gibt da so einen ganz imposanten, leisen, aber finde ich sehr prägnanten Satz von Knox in der Folge 1.
I'm alive to tell the tale, I suppose.
Ja, ich bin am Leben, um dieses Märchen, diese Geschichte zu erzählen. Also ich finde, das hat schon eine Wucht und man versteht plötzlich, diese Verurteilung medial und gesellschaftlich hält diese heute 37-jährige Knox ja weiterhin gefangen. Und Cash Rauberos, mit dem ich gesprochen habe, der hat es so beschrieben.
Da hat man nämlich sich verguckt in eine junge Frau, die man oft auch als schön beschrieben hat und hat sie engelhaft beschrieben. Und gleichzeitig dann gesagt, aber hinter diesem Engelhaftigen steckt das wahre Böse drin. Ergo die Eisaugen. Und ich glaube, in diesen ersten Eindruck, oder diesen ersten Eindruck konnte man einfach nicht mehr loswerden. Und das ist das, was den meisten Leuten noch in den Köpfen weiterhin quasi steckt. Selbst wenn du denen sagst, naja, sie ist jetzt freigesprochen worden und juristisch ist sie unschuldig, kommt trotzdem die Nachfrage, und, aber war sie es vielleicht doch?
Ja, aber war sie es vielleicht doch, habe ich heute auf dem Flur übrigens auch schon ein paar Mal gehört. Mhm. Also warum man dieses Urteil nicht losbekommt, das versuchen die zwei eben zu ergründen. Und dafür erzählen sie, finde ich, sehr, sehr detailverliebt, wie so eine ja scheinbar gefräßige Öffentlichkeit diesen Fall halt mit allen Details aufgesaugt hat. Also da reden wir von Kassenzetteln über Spitzenunterwäsche, von Tagebüchern, die veröffentlicht wurden, von MySpace-Fotos. Und gerade Beros, und das ist dann, glaube ich, auch so ein Fund, kann natürlich so Gesellschaftskomponenten gut sezieren. Das wissen wir seit den beiden Staffeln Cui Bono, das wissen wir seit Schwarz-Rot-Gold. Da wirkt dann diese Marke Beros, dass er eben immer schafft, ohne Zeigefinger auch, finde ich, einen bei dem eigenen Selbstverständnis und der eigenen Medienkompetenz da auch zu packen. Und natürlich ist die Geschichte erwartbar, aber am Ende des Podcasts, finde ich, kann man auf jeden Fall so eine persönliche Überzeugung zu diesem eigenen Schuld- oder eben auch Unschuldspruch, den man über diese Frau fällt, eben wirklich so eine Überzeugung festmachen.
Mhm. Es lebt also von dieser Spannung. Viele True-Crime-Podcasts fühlen sich ja, naja, doch eher so nach Baukasten an, also ähnliche Satzkonstruktionen, ähnliche Dramaturgie. Am Ende weiß man auch nicht so recht, wie es nun wirklich war. Also es kommt nicht zu einem tatsächlichen definitiven Fazit. Wie ist das hier?
Na, ich finde schon, dass auch Judging Amanda Knox dieses erlernte True-Crime-Moment bedient und da so ein bisschen am selben Nerv im Hirn auch so rumzuppelt. Aber das erklärt dieses Momentum eben auch. Und da bleibt dann ja schon, finde ich, die grundsätzliche Frage zurück, warum Verbrechen überhaupt so konsumierbar erzählt werden. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass das Team sich auch bemüht hat, diese Opferperspektive des Todesopfers Meredith Kircher einzubauen. Das war sehr schwierig, aber sie haben es versucht. Das finde ich gut. Und der Podcast ist sehr absichtlich unaufgeregt erzählt. Das ist fast meine Kritik daran, weil ich habe das Gefühl, auch ein bisschen griffigere Cliffhanger wären schön gewesen. Und mir fehlte auch im Sound und der Dramaturgie und auch der Erzählhaltung so ein bisschen Entschlossenheit und tatsächlich dadurch auch Spannung. Aber auf die Fakten geguckt, muss man schon sagen, diese saubere Recherche hat den Podcast eben in die Podcast-Charts gespült. An den Top 3 bewegt sich der Podcast die ganze Zeit. Und ich glaube, da baut Beros natürlich auch auf so eine feste Fanbase, auf so ein Qualitätssiegel. Und auch der Spiegel wird natürlich nach so einem erfolgreichen NDA-Podcast auch als Doku-Podcast-Absender so mit Vertrauen beschenkt. Und zu Recht finde ich auch für diese tolle Recherche von Alexandra Berlin.
Mhm. Also was man vielleicht noch dazu sagen sollte, die Geschichte hat sich noch weiterentwickelt. Der Fall Knox ist zu Ende verhandelt. Was bedeutet das?
Ja, genau. Im April bis Juni ging es nochmal um Verleumdungsvorwürfe. Da wurde Knox tatsächlich unter Tränen auch schuldig gesprochen. Aber ihre Haftstrafe gilt eben schon als verbüßt. Und um das vielleicht nochmal zu erklären, also 2015 wurde Knox ja in diesem Mordfall um Kircher schon endgültig freigesprochen, also von der höchsten italienischen Instanz. Und da bin ich dann wieder ein bisschen bei dem Satz, I'm alive to tell the tale. Das ist, glaube ich, so das immerwährende Schicksal der Amanda Knox, dass der Podcast dann wirklich relevant auf den Punkt bringt.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man sich die letzte Wendung dann nochmal genauer anschaut. Ja, dieser Doku-Podcast Judging Amanda Knox, die ersten drei Folgen sind draußen, kann man sich also wunderbar anhören. Das waren Eindrücke und die Kritik auch von Caroline Scheer. Bedanke mich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Ben Ebeling.
Nordrhein-Westfalen knüpft ab dem 1. August Landesförderung für Kultureinrichtungen verbindlich an Mindesthonorare für Künstler und Künstlerinnen. Zunächst beginnt NRW damit bei 2 Projekten. Ab 2026 gilt die Regelung dann generell. Das kündigte Kulturministerin Brandes in Düsseldorf an. Damit sei Nordrhein-Westfalen das erste Flächenland, das konsequent eine Förderung an Honoraruntergrenzen binde, sagte die CDU-Politikerin. Die Vorgabe gilt demnach schon ab dem ersten Euro Landesförderung. Anders als beim Bund, wo Mindesthonorare erst eingehalten werden müssen, wenn ein Projekt zu mindestens 50% von der Bundesregierung unterstützt wird. Die ARD hat die für heute im Literaturhaus Nürnberg geplante ARD-Buchlounge mit Sebastian Hotz, Künstlername El Hotzo, abgesagt. Gegenüber dem KNA-Mediendienst bestätigte die ARD die Absage, machte aber keine Angabe über den Grund. Hotz hatte in mittlerweile gelöschten Posts auf der Plattform X zum Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump unter anderem geschrieben, Zitat, »Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben«, Zitat Ende. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg RBB hatte daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Satiriker beendet. Hotz hatte beim RBB-Sender Radio Fritz seit 2 Jahren die Radiosendung Theoretisch Cool moderiert. Filmschaffende in Deutschland sollen bei größeren Drehs ab kommendem Jahr einen zusätzlichen freien Tag bekommen. Darauf haben sich der Bundesverband Schauspiel BFFS und die Gewerkschaft Verdi in Tarifverhandlungen mit der Produktionsallianz geeinigt. Verdi zufolge bekommen die Filmschaffenden ab dem kommenden Jahr bei je 21 Drehtagen einen freien bezahlten Tag als Ausgleich. Zudem wird die tägliche Arbeitszeit auf maximal 12 Stunden begrenzt und es soll neue Zuschläge für Überstunden geben. Noch nicht geklärt ist der Umgang mit künstlicher Intelligenz. Die Gespräche werden deshalb fortgesetzt. Zu München gehören die Biergärten wie der Eiffelturm zu Paris. Jetzt öffnet in der Stadt an der Isar ein Biergarten der etwas anderen Art. Im D0 gibt es nur alkoholfreie Getränke. Mocktails, das sind Cocktails ohne Promille, Säfte und andere Kaltgetränke werden angeboten. Und natürlich alkoholfreies Bier. Die Biergartenkultur werde nicht durch Alkohol, sondern durch das Beisammensein im Freien definiert, schreiben die Organisatoren. Das sind Gastronomen, die den Karl-Stützel-Platz in München neu beleben wollen. Bei passendem Wetter hat der Biergarten bis zum 15. September immer mittwochs bis Samstag von 17 bis 22 Uhr geöffnet.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Superhelden-Satiren gibt es jetzt fast schon so viele wie Superhelden-Filme oder auch Serien von Marvel oder DC. Eine besonders große und erfolgreiche läuft bei Amazon Prime The Boys. Heute ist da die letzte Folge der 4. und vorletzten Staffel verfügbar.
This country is corrupt beyond repair, so we gotta save it. Friends, you gotta
think again. It's not gonna be easy. We'll have to do some terrible things.
For the greater good.
You'll no longer be beloved celebrities. But the foot in the fewest of ways. You will be
wrathful gods.
Show me a little wrath.
Das Land ist korrupt, wir müssen es retten, auch mit schrecklichen Taten. Ihr werdet nicht länger geliebte Berühmtheiten sein, sondern zornige Götter. Ja klar, klingt nach Gewalt, da spritzt dann auch das Blut. Aber in den einschlägigen Online-Foren wird diese Serie nun häufig mit schlechten Bewertungen abgestraft. Nicht wegen der Gewaltdarstellung, sondern weil sie nun zu woke sei. Ob das so ist und wie das zusammengeht, brutale Superhelden, Satire und zugleich Kritik an der Alt-Right-Bewegung rund um Donald Trump, das will ich jetzt mit Medienwissenschaftler und Serienkritiker Daniel Eschkötter besprechen. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, Daniel, vielleicht fassen wir erstmal nochmal ganz kurz zusammen, worum es genau geht in The Boys. Die Serie läuft ja schließlich schon seit 4 Staffeln.
Genau. Und eine 5., das hast du schon gesagt, die wird ja auch noch folgen, wurde gerade bekannt gegeben. Und erstmal muss man sagen, das ist schon eine typische grelle Comic-Verfilmung. Wir spielten in Amerika mit SuperheldInnen, die alle im Labor erzeugt wurden. Und zwar mit Hilfe eines Wirkstoffs, einer Droge, die ein Konzern entwickelt hat, Wort, der so eine Mischung aus Marvel bzw. Disney, Fox News und auch einem Pharma- und Rüstungskonzern ist. Und bei Ward, da sind die Superheldinnen angestellt. Und an der Spitze steht so ein, ja, so ein blonder Captain America und Superman-Verschnitt. Homelander heißt der. Und ja, der führt diesen ja, Superhelden-Rüstungs-Entertainment-industriellen Komplex irgendwie an. Und dem gegenübergestellt ist eine kleine, improvisierte, verdeckte Operation der CIA. Eben die Boys des Titels. Die wollen halt die Machenschaften von Ward aufdecken und durchkreuzen. Und die sind auch alle irgendwie persönlich durch Supes, also so heißen die Superheldinnen, durch die Supes von Ward zu Schaden gekommen. Und diese Serie, die fing dann in der ersten Staffel an als so eine wirklich sehr schnelle, sehr aufwendige Satire auf, ja, auf Celebrity-Popkultur und Superhero-Franchises. Wirklich anscheinend unerschöpflichen, unerreichten Budget für Kunstblut und Innereien und Körperexplosionen und so. genau, und das hat sich da so ein bisschen vielleicht gewandelt.
Und wo kommt jetzt dieser Woke-Vorwurf her? Denn der trifft ja sonst eher Serien und Filme, die Diversität in alte Franchises und Stoffe einbauen.
Ja, genau. Darum geht es hier eher weniger. Also das trifft dann ja so Serien wie die neueren Star-Wars-Serien von Acolyte gerade oder die Lord-of-the-Rings-Verfilmungen bei Amazon, die Serie bei Amazon. Und die Kritik kommt, glaube ich, aus denselben Kreisen. Das kann man teilweise dann auch gut nachvollziehen. Also aus den halbanonymen Kreisen des Netzes. Wie immer artikuliert sich das in solchen Fällen vor allem über Review-Bombing, also massenhaft in den tausenden Negativbewertungen bei Plattformen wie Rotten Tomatoes oder auch in langen Rants, also irgendwie in Wutreden in YouTube-Kanälen von rechten Influencern. Aber anders als bei kleinen Filmen ändert das hier natürlich nichts am Erfolg. Und es geht eben, wie du schon gesagt hast, also nicht um die Diversität, sondern es geht tatsächlich darum, dass die Serie mehr und mehr ein offen politischer Text wird. Gar nicht so ein Subtext hat wie am Anfang, sondern ein offen politischer Text wird, der sich also als im Grunde als Faschismus-Parabel versteht. Also mit einem Protagonisten, Antagonisten Homelander, der immer mehr Nazi-Übermenschen-Rhetorik bemüht und dann einfach Trump-Phrasen beginnt zu benutzen und Trump-Strategien und mit Medienkonzernen um ihn herum, der immer deutlicher eine Fox-News-Persiflage ist. Also fast gar keine Persiflage mehr dann irgendwie am Ende. Mhm. Und in der aktuellen Staffel war das dann wohl trotz der ganzen blutigen Attraktionen, von denen gibt es ja ohne Ende welche, irgendwie nicht mehr auszublenden. Weil ständig nicht nur Parallelfiguren zu realen republikanischen Kongressabgeordneten und rechten Medienmenschen eingeführt werden, also auch mit entsprechenden Zitaten recht plump markiert, sondern es dann auch am Ende ein Coup am 6. Januar hinausläuft mit einem Komplott gegen den demokratischen Präsidenten.
Also das sind Anspielungen, die offenbar auch manchmal unheimlich von der Gegenwart überholt werden. Ist das dann noch Analyse? Kann man das so sehen?
Naja, was es auf jeden Fall nicht ist und nicht sein will, ist komplex oder auch nur subtil. Also das ist schon wirklich alles Holzhammer und muss eben auch alles mit den ganzen Orgien und Comic-Gewalt-Exzessen zusammengehen können. Und bevor dann irgendwas zu analytisch wird, sage ich mal, wird halt mit so einem Motorspeedboat durch einen Wal gerast, der dann explodiert oder sowas. Aber was The Boys schon gut macht, würde ich sagen, ist zu verstehen, dass es bei der sogenannten alternativen Rechten erstmal vielleicht gar nicht so sehr primär um Inhalte geht, natürlich schon auch, und um eine Agenda. Es geht vor allem auch um das Mobilisieren von Ressentiments, von Affekten und darum, Fronten aufzubauen, Feindschaft zu erzeugen und so weiter. Und vor allem in der vierten Staffel wird dann ziemlich viel Energie darauf verwendet, diesen Superheldinnenkomplex als eine Medienmaschine einfach vorzustellen, die ständig über pseudo-patriotische Schlagworte, Codes kommuniziert, ja, über Konspirationen, über sowas wie Pädophilie, Unterstellung, Klimawandelleugnung und so weiter. Hm. Und das ist dann schon irgendwie gekonntes Trollen der rechten Trollarmeen, kann man vielleicht sagen. Aber es läuft natürlich auch auf deren Spielfeld und wohl auch irgendwie nach deren Regeln ab.
Also könnte man zusammenfassend vermuten, es gibt zwar Kritik aus der üblichen Ecke, wie man sich's vorstellen kann daran, gleichzeitig gibt es aber auch den Spaß aus eben dieser Ecke da dran, weil es ja nun mal diese Narrative auch mit bedient. Also ja, für den aufgeschlossenen Zuschauer jetzt natürlich, ja, macht das Spaß oder ist dieses Satirepferd dann auch irgendwie totgeritten, weil es zu realistisch wird?
Naja, also realistisch hält sich natürlich ein Stück weit schon auch in Grenzen. Ne? Also es ist schon weiterhin extrem schnell und hochwertig produziert. Das hat einen tollen Cast und eben also weiterhin wirklich grandios viel Kunstblut. Aber auch Kunstblut wird wahrscheinlich irgendwann klebrig. Und das ist halt auch mit The Boys irgendwie schon so. Also letztlich läuft die Serie dann halt leer, also spektakulär leer, kann man vielleicht sagen. Denn das ist ja auch das genuin rechte Terrain, genau, wie du gerade gesagt hast, wo das auch nur eine weitere Bestätigung ist, die eigenen Phrasen irgendwie wieder zurückgespielt werden. Und die Serie weiß wohl auch irgendwie, dass sie aus dem Paradox nicht rauskommt. Also der Creator weiß das auf jeden Fall. Und dass sie da wie überzeichnet und übermarkiert auch immer ja an der Ästhetik und dem rechten Rachekult und der Ästhetisierung von extremer Gewalt irgendwie auch partizipieren muss. und dann auch wieder eingemeindet werden kann im Übrigen. Also Homelander als Trump ist dann eben gar keine Kritik und schon gar nicht subtil, sondern das wird aus rechten Kreisen dann quasi direkt wieder affirmiert und eingearbeitet in rechte Memes. Also das war selbst nach dem Anschlag auf ihn, gab es direkt wieder Memes, die dann irgendwie mit The Boys gearbeitet haben. Also irgendwie schon Spaß, aber extrem ambivalent, würde ich sagen.
Gut gemacht, aber fragwürdig letztlich doch gestaltet. Die letzte Folge der vierten und vorletzten Staffel von The Boys, das war Daniel Eschkötter dazu. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch.